Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser heutiger Gast ist Nico Hüsch und mit ihm sprechen wir über Altersvorsorge, Aktienfonds und Portfolioverwaltung. Die andauernde Niedrigzinsphase hat kapitalbildende Lebensversicherungen mittlerweile unattraktiv gemacht und viele raten jetzt auch zu Aktien. Finden Sie das sinnvoll?
Also zu den kapitalbildenden Lebensversicherungen, da nochmal, was viele ja nicht wissen. Die ähnliche Logik gibt es in Riester, Rürup und betriebliche Altersvorsorge, also in den Garantieprodukten. Also das ist genau das gleiche Thema. Aktien, jein. Also ich sag mal so, der Aktienmarkt, wenn wir so reden. Ja, also da gibt es eben Aktienfonds, ja, aktiv gemanagte Fonds oder passive Fonds. Da kann man also ein Portfolio gestalten, indem man die 4, 5 richtigen Fonds miteinander kombiniert, aktiv und passiv, und hat dann irgendwie 2000 Einzeltitel weltweit gestreut und so. Das ja. Aber Einzeltitel kaufen, das haben wir auch öfters, dass dann Kunden sagen, ich habe hier... Wenn es Spaß macht, wenn es Freude macht, ja, das ist ja dann nochmal wieder was anderes. Aber wir sind immer so Freunde davon, die solide Basis bitte gerne sehr breit und so aufstellen. Und wenn man Freude hat, Aktien zu handeln, bin ich der Letzte, der sagt, mach das nicht. Aber ich würde halt sagen, Mensch, lass uns doch eine homöopathische Größe des Vermögens finden, wo es jetzt auch kein Weltuntergang wäre, wenn es schief ginge oder so. Aber... ja, also grundsätzlich ist die Richtung gut, aber eben vorsichtig sein bei dem Wort Aktie, weil das ist was ganz anderes als ein Aktienfonds, weil eben viel weniger Titel da sind. Einzeltitelportfolios, also reine Aktien, das sind dann eher was, also wirklich für 7, vielleicht sogar 8-stellige Vermögenswerte. Da stellt man dann auch jemanden fest ein, der den ganzen Tag sich nur darum kümmert, die 20, 30 Titel zu verfolgen und so weiter. Das ist nicht das, was für die allermeisten Menschen sinnvoll ist.
Die Deutschen gelten ja generell auch als Aktienmuffel und manche vergleichen die Börse auch mit Casino. Würden Sie da zustimmen?
Ja, eigentlich schon. Also ich würde sogar sagen, dass im Casino, wenn ich jetzt Roulette spiele, dann weiß ich statistisch gesehen ziemlich genau, wie wahrscheinlich es ist, dass ich verliere oder auch mal gewinne und so weiter. Und an der Börse, wenn es also jetzt um Einzeltitel, um Aktien geht, da ist es ja eher so, dass der Markt... ja, sich massivst verändert hat im Vergleich zum letzten Jahrtausend. Weil jetzt haben wir da irgendwelche Produkte und dann kann man irgendwie hebeln und dann kriegt man Geld, wenn die Aktie geringer wird und so. Also alles, das war eigentlich nicht die ursprüngliche Idee. Der Markt hat sich da also sehr, sehr verändert, ist sehr, sehr komplex und kompliziert geworden. Wo ich also glaube, dass die Kleinanleger oder die normalen Menschen, so wie wir, immer einen massiven Informationsrückstand haben hinter den Vollprofis, die dann eben da die Strippen ziehen. Und da würde ich schon sehr, sehr vorsichtig sein. Also wenn ich Einzelaktien handeln möchte, dann bitte im ganz, ganz kleinen Rahmen und eher in die Aktienmärkte breit gestreut reingehen. Und ansonsten würde ich fast sagen, eher Casino als Einzeltitel, wenn man keine Ahnung hat.
Was sind denn so die größten Fehler, die Privatanleger an der Börse machen?
Also jetzt relativ neu sind ja so diese Online-Trends. Ne? Also dann gibt es da irgendwelche Reddit oder wie sie alle heißen, so Online-Plattformen, oder der Elon Musk twittert irgendwie was und alle rennen los. Und diese Uninformiertheit eigentlich der Menschen. Also ganz viele verstehen nicht mal, wie das alles funktioniert und wie so die Abläufe sind und wie viel Geld kann ich hier verlieren und was ist mein Stop-Loss oder wie auch, also... einfach so diese Naivität. Ja, also wenn man mit kleinen Beträgen da mal ein bisschen mitspielen will aus Freude, dann ist es okay, als wenn man pokern geht oder eben ins Casino. Aber das ist bestimmt kein Mittel, um da irgendwie relevante Summen zu investieren, die man vielleicht auch irgendwann nochmal im Alter oder so gut gebrauchen könnte. Also, ja.
Bleiben wir trotzdem nochmal beim Aktienmarkt. Man sagt ja immer, man soll das Risiko streuen, also sprich diversifizieren. Was ist denn noch gut, um ein gut strukturiertes Portfolio zu haben?
Also wir haben ja sehr, sehr viele Kunden, die auf uns zukommen und unzufrieden mit ihrer bisherigen Beratung waren. Also bei einer Bank oder einer Versicherung oder einem Finanzvertrieb. Und da schauen wir uns dann die Portfolios an und das sind dann oft so, ich sag mal, 4 bis 10 Aktienfonds zum Beispiel, die da drin sind. Und wenn man sich die anschaut, dann stellt man fest, eigentlich machen die alle 10 genau das Gleiche. Also es ist ein bisschen zu einfach zu sagen, einfach breit streuen, ne? Weil diese Portfolios haben dann auch über 1000 Einzelaktien mit in dem Portfolio drin. Das sind ja schon sehr, sehr viele. Aber wenn die alle sich in der gleichen Branche, im gleichen Wirtschaftsmarkt bewegen, habe ich da überhaupt nicht diversifiziert, also gestreut. Das heißt, man sollte gucken, dass man nicht nur viele Titel hat, sondern auch in verschiedenen Wirtschaftsräumen sich bewegt. Beispielsweise ist der asiatische Markt als Emerging Markets ja interessant, also China und Indien und so weiter. Das sind ja, da wissen wir ja, dass in den nächsten Jahrzehnten dort das noch irgendwie 1 Milliarde oder 2 oder 3 Milliarden Menschen dazukommen werden und so weiter. Und wir wissen auch, dass, ich sag mal, der Chinese an sich lieber Alibaba kaufen würde, um die eigene Volkswirtschaft voranzubringen, als jetzt Amazon. Ja? Mm. Das heißt, langfristig gesehen wäre schlau, da irgendwie mitzuspielen. Mm. Und da muss man dann aber gucken, dass man das vernünftig ins Portfolio integriert. Also dieser Portfolio-Effekt, das erklären wir auch immer in unseren Beratungsgesprächen, der meint eigentlich, dass letztlich aus den, wenn wir jetzt 10 Fonds zusammenstellen, alle zusammen eine höhere Rendite haben als der Durchschnitt und eine geringere Volatilität, also Schwankungen, als der Durchschnitt. Weil das heißt nämlich, dass die Fonds sich auch mal unterschiedlich entwickeln. Mhm. Und dann kann man nämlich ganz entspannt sein, wenn man ein schönes Portfolio hat, ob jetzt die USA den Handelskrieg mit China gewinnen oder China. Weil man ist ja, ne, der Verlust des einen ist immer in der globalisierten Welt der Mehrwert des anderen. Und so versuchen wir uns aufzustellen. Auch, weil wir nicht ständig traden wollen oder so. Das ist, glaube ich, auch so ein Problem, was viele denken, wenn man im Aktienmarkt ist, dann muss man ja jeden Tag und so. Nee, muss man nicht. Also es reicht schon, wenn man da regelmäßig mal drauf guckt. Das übernehmen dann wir. Und einmal im Jahr einen vernünftigen Servicetermin, wo man mal die Entwicklung sich anguckt. Und alle paar Jahre wird mal ein Fonds A durch einen Fonds B ersetzt aus irgendwelchen Gründen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da ständig irgendwie, weil wir setzen auf die Weltwirtschaft sozusagen. Mhm.
Im Moment besonders beliebt sind ja auch ETFs. Wo ist da der Unterschied zu gemanagten Aktienfonds?
Also ich glaube, der größte Unterschied bei diesen Exchange-Traded-Funds ist ja, dass sie günstig sind. Ja, also wir haben Kostenquoten beim aktiven Fonds von, ich sag mal, 1,3-2%, manche noch teurer, pro Jahr. So, also die Rendite muss man als Anleger schon erstmal reinholen mit dem Portfolio, um überhaupt was Positives zu haben. Und bei ETFs ist das anders. Ja, also da gibt es welche, die dann irgendwie für 0,06 oder ich sag mal bis maximal 0,4%. Das ist also mal mindestens 1 Prozentpunkt, wenn nicht sogar mehr, was der ETF günstiger ist. Hm. Und die meisten wissen ja schon, was ETFs sind. Also da kaufe ich eben den ganzen Markt und so weiter. Und es gibt dann auch Studien dazu, dass so nur 2% der aktiven Fondsmanager langfristig den Markt schlagen etc. Hm. Die kennen eigentlich alle. Nur da muss man eben wissen, okay, an sich sind auch nur 2% der aktiven Fonds in unseren Augen zum Beispiel wirklich aktive Fonds. Also das heißt, wenn jetzt ein Fondsmanager bei irgendeiner kleinen Bank oder so sagt, ich mache jetzt hier Fonds und der managt alleine 20 Fonds, dann sind das alles 20 aktive Fonds. Aber der macht natürlich nichts. Ja? Also ein vernünftiges Fondshaus hat eine eigene Research-Abteilung, die arbeiten wissenschaftlich, die haben entsprechend Trader, die sind da wirklich dabei. Und das funktioniert auch nur ab einer bestimmten Fondsgröße. Ja, also der Fonds sollte schon mal 0,5 Milliarde oder 1 Milliarde verwalten, weil kann sich ja jeder ausrechnen. Ja, wenn der Fonds nur 30 Millionen hat und der verdient 1% im Jahr von 300.000, kann man nicht ein super Team beschäftigen insgesamt. Ne? Also eine gewisse Größe und so. Und wenn man so ein paar auch Qualitätskriterien und so anlegt, dann stellt man fest, es sind irgendwie nur 1-2%, die wirklich so professionell arbeiten. Und die schlagen dann auch oft die ETFs. Und dann kommt es aber noch immer darauf an, in welchen Märkten wir uns bewegen. Also wir versuchen ja sehr, sehr individuell auf die Kunden einzugehen, aber beispielsweise den amerikanischen Wirtschaftsmarkt, der natürlich sehr, sehr wichtig ist in jedem global gestreuten Investmentportfolio, da machen wir sehr gerne ein ETF mit rein. Also ein S&P 500, das sind dann die 500 größten amerikanischen Unternehmen, da brauchen wir keinen aktiven Fonds. Aber in China oder so, hatten wir ja schon gerade mal angesprochen, will ich in China einfach blind sozusagen die ganzen großen Unternehmen dort kaufen oder will ich sagen, die vielleicht unter staatlicher Hand sind und so, das läuft da ja ein bisschen anders als bei uns, da vielleicht eher nicht. Da brauche ich dann spätestens wieder einen Menschen, das ist dann wieder ein aktiver Fonds, der dort lebt, der weiß, welche Unternehmen gehen und welche nicht und da so eine gewisse Vorauswahl trifft. Und in diesen Märkten, in diesen Nischenmärkten sozusagen, da schlagen auch die Aktiven immer die Passiven. Ja, und deswegen versuchen wir immer so ein bisschen die Vorteile aus beiden Welten zu kombinieren. Und in Europa ist es ganz ähnlich. Viele haben dann den Eurostoxx 50, das ist sozusagen das Pendant zu dem S&P 500 aus Amerika. Das sind die 50 größten europäischen. Die haben die letzten 12 Jahre 0% Rendite gemacht. Und wenn man sagt, nee, ich möchte mir kleinere und mittelgroße Unternehmen angucken, dann hat man auf einmal wieder seine 10% pro Jahr. Mhm. Also immer so ein bisschen hinterfragen, es ist nicht in jedem Wirtschaftsmarkt schlau, einfach die größten zu kaufen. Und das ist oft bei ETFs so. Und einen ganz kleinen Punkt möchte ich noch bei ETFs sagen, nämlich es gibt unfassbar viele inzwischen. Also diese Grundidee, die 2008, 2009 nach der Finanzkrise so ein bisschen bei den Menschen ankam, die finde ich super. Nämlich, okay, man kommt relativ leicht mit kleinen Beträgen an die Möglichkeit, global sein Geld zu investieren. Jetzt gibt es aber schon ganz viele ETFs, die eigentlich sich nicht mehr so sehr von den aktiven Fonds unterscheiden, weil da ist dann irgendeine Strategie dahinter und dann werden die irgendwie gehebelt oder eine ganz kleine bestimmte Branche und. Und da sehe ich wieder so ein bisschen jetzt die Gefahr, dass die eigentlich gute Idee von der Finanzbranche kaputt gemacht wird, weil die Menschen sich nicht mehr drauf verlassen können, wenn sie ein ETF-Portfolio haben, dass sie zumindest die 80%-Lösung relativ gut haben. Mhm. Ne? Sondern dann kann man da auch wieder massive Fehler machen und so. Und deswegen würde ich sagen, es gibt ganz tolle Seiten, wo man sich informieren kann zu ETFs, aber ich finde unsere auch gut. Und dann kann man einfach sich mal gescheit darüber austauschen. Ne? Mhm. Wichtig ist, die anderen Finanzvertriebe und Banken, die sind ja immer pauschal gegen ETFs, weil die ja eben mehr Geld verdienen an den aktiven Fonds. Und da muss man dann eben auf das Vergütungsmodell als Kunde gucken, wie verdient derjenige sein Geld. Wie bei uns zum Beispiel, uns ist es egal, was wir empfehlen. Und wir verdienen prozentual mit bei dem Kunden. Und deswegen kann der Kunde sich auch darauf verlassen, wenn wir sagen, an der Stelle würde ich lieber den Aktiven nehmen und einen Prozentpunkt mehr bezahlen, dass das einen Sinn hat, weil wir wollen ja auch das Geld verdienen mit dem Kunden gemeinsam. Mhm. Also ist für ihn für uns kein Unterschied, was wir empfehlen. Das ist immer ganz wichtig.
Ja, jetzt haben Sie schon ganz viel gesagt, auch zu den ETFs, teilweise auch nochmal mit zu den Fonds. Mhm. Vielleicht nochmal zusammengefasst, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile von aktiven und passiven Fonds?
Passive sind günstig. Passive ETFs sind, man findet gute Informationen dazu im Internet, also mehr als bei aktiven Fonds, finde ich, weil es da Finanzblogger gibt und so. Also man kann sich da recht gut informieren oder ein Buch von Gerd Kommer lesen oder so, das kennen auch viele. Und man ist mit relativ geringer Kostenquote sehr gut und breit aufgestellt. Und bei aktiven Fonds braucht man, glaube ich, ein bisschen mehr Verständnis, wer macht eben den guten Job. Ich habe es gerade angesprochen, ne? Wer hat jetzt diese Fondsgröße und so weiter. Also das wird ein bisschen komplizierter. Also ich bin ein ganz großer Freund von ETFs, finde ich klasse, aber das ist für mich so die 80%-Lösung. Also ich sag mal zusammenfassend, lieber online recherchieren und sich bei einer kostenlosen oder kostengünstigen Online-Bank ein ETF-Portfolio aufsetzen, als zu irgendeiner Bankversicherung oder Finanzvertrieb zu gehen. Da bleibt auf jeden Fall mehr über. Aber es ist nicht der Weisheit letzten Schluss. Man kann nämlich mit gewissen Branchen und so, mit aktiven Fonds, die man dabei mischt ins Portfolio, wesentlich mehr rausholen. Und da wären wir zum Beispiel ein guter Anlaufpunkt.
Neben Fonddepots gibt es ja auch aktienbasierte Versicherungslösungen, also Fondspolicen. Wie unterscheiden sich jetzt wieder diese Produkte?
Ja, also wenn wir ein Fonddepot bei einer Bank machen, dann ist es ein Depot. Und wenn wir ein Fonddepot bei einer Versicherung machen, dann ist es eine Fondspolice. Weil Police hat irgendwie immer was mit Versicherung zu tun. Mhm. Der größte Unterschied da sind die Steuern. Ja, also die steuerliche Betrachtung. Einmal später, wenn ich das Geld wieder rausnehmen möchte, dann ist es natürlich relevant, wie ist die Steuerabgabe. Aber das Spannende, und deswegen nutzen wir gerne auch die Fondspolicen als Beimischung, ist, dass wir als Kunde in einem Spardepot, wenn wir nach ein paar Jahren Fonds A durch Fonds B austauschen, dann fällt sofort eine Steuerlast an. Ja, also dann, das ist eine Abgeltungssteuer, ähnlich wie die Lohnsteuer oder so. Das heißt, die Depotbank wird das dann direkt ans Finanzamt abführen. Das Geld ist also weg. Und das Schlimme ist, nicht nur das Geld ist weg, ich sage mal, es können ja ein paar tausend Euro dann mal sein, aber es sind ja Teile der Zinsen, die man versteuern muss. Also könnte man auch sagen, okay, ist ja nicht ganz so schlimm, weil ist ja von meinem Mehrwert, von meinen Zinserträgen. Aber es gibt eben diese Fondspolice, wo dieser gleiche Wechsel steuerunbedenklich ist. Das interessiert das Finanzamt nicht, weil es eben in diesem Vertrag ist. Da zahlt man erst ganz am Ende Steuern und zwar wesentlich weniger. Da gibt es dann die Teilankünftebesteuerung und so weiter. Also wo man dann insgesamt irgendwie 10% Steuern hat und im Depot dann vielleicht irgendwie so 15 bis 20, sage ich mal. Mhm. Und genau, deswegen würde ich einfach sagen, dass da müsste man dann sehr ins Detail gehen. Aber auf jeden Fall nicht veräppeln lassen, weil es gibt nämlich auch Riester, Rürup und BAV und so weiter. Bei Riester und BAV ist es ganz schwierig. Bei Rürup gibt es einen einzigen Versicherungsanbieter, der wirklich das Kapital in Fonds anlegt. Und das andere ist sehr, sehr Augenwischerei. Also dann gibt es eine fondsgebundene Riester, das habe ich auch immer wieder. Da sagen die Kunden, ah, meine Riester ist doch fondsgebunden, ich habe schon diesen Fonds. Und dann sage ich immer, das ist nur der Sparanteil. Also lange Rede, kurzer Sinn, vielleicht 10-20%, je nach Gesellschaft, von dem, was der Kunde da reinzahlt, landen in dem Fonds. Und das andere in anderen Töpfen. Ja, also das ist so immer dieser Versuch der Finanzbranche, den Menschen irgendwie so ein bisschen was vorzugaukeln. Und das ist eigentlich total blöd. Und da haben die Menschen auch keine Lust mehr drauf. Und deswegen wird es immer mehr. Und ich hoffe, dass wir da unseren Teil dazu beitragen, dass die Menschen sich unabhängig beraten lassen und dann sowas eben aufzeigen.
Dabei wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Vielen lieben Dank für die ganzen tollen Informationen.
Danke, war schön hier zu sein.